Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Samstagsrundschau. Mit Beat Soltermann.
«Yes, we can», hat Barack Obama vor 2 Jahren gesagt und sich zum amerikanischen Präsident wählen lassen. «Yes, we can» ebenfalls, haben sich bei den amerikanischen Zwischenwahlen diese Woche die Republikaner gesagt und sie haben dem Obama und den Demokraten Sitz weggeschnappt, im Senat 6 und im Repräsentantenhaus sogar über 60. Und wenn man die in den einzelnen Bundesstaaten noch alle mit dazu nimmt, dann sind es über 500 Mandate, die die Republikaner dazu gewonnen haben. Martin Naville, Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, eine klare Wahl.
Ja, guten Morgen, Soltermann. Eine sehr klare Wahl. Das ist die blutigste Nase, die irgendeine Partei seit 1948 bezogen hat. Also klarer geht das nicht mehr.
Auch eben historisch gesehen im Zeitablauf.
Absolut. Eine Riesenohrfeige. Und Zeit für beide Parteien, aber sicher für die Demokraten, sich nochmal zu überlegen, was eigentlich der Stimmbürger möchte.
Wo haben Sie selber eigentlich die Wahlen mitverfolgt?
Ja, hier in der Schweiz. Ich bin am Morgen, am Mittwochmorgen ein bisschen früh aufgestanden, um mich vorzubereiten und dann am 7 im Fernsehstudio das mal als erstes zu kommentieren. So erste Reaktionen zu diesen Resultaten.
Das heisst, Sie haben eigentlich geschlafen, während die Amerikaner gewählt haben?
Ja, selbstverständlich. Ich kann ja nicht wählen, also kann ich auch schlafen.
Und dann haben sich die Chefs von den Firmen, die bei der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer dabei sind, die haben sich gemeldet und als erstes schon mal gejubelt.
Ja, gejubelt ist zu viel gesagt, weil es ist ja auch, die Republikanische Partei ist ja sehr eine breite Partei. Also es ist nicht so, dass alle absolute Wirtschaftsfanatiker und Liberale sind, sondern auch dort gibt es sehr, sehr viele Schattierungen.
Aber im Schnitt sind sie ein bisschen wirtschaftsfreundlicher
als Demokraten. Im Schnitt ein bisschen wirtschaftsfreundlicher, wobei eben die viele von denen, die neu auf Washington gehen, sind für diese Tea Party, sind, sagen wir, nur bedingt international wirtschaftsfreundlich, sondern das sind alles sehr stark binnenwirtschaftlich orientierte Leute.
UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, Procter & Gamble, Baxter Healthcare oder Syngenta, um ein paar zu nennen, die bei der Handelskammer dabei sind. Die sind doch aber alle froh, dass der Reformer und Oberregulierer Obama jetzt ausbremst worden ist.
Ich glaube, sie sind vor allem froh, dass man nicht mehr ganz so schnell kochen möchte. Eben der Reformer und Regulierer Obama hat natürlich wahnsinnig grosse Gesetzeswerke auf den Tisch gelegt. Ich denke an die Gesundheitsreform, 2400 Seiten, die Bankenreform, 2000 Seiten, die voller Widersprüche sind und wahnsinnig viel Unsicherheit auslösen. Und eigentlich, die Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Die Wirtschaft kann mit allem leben. Aber die Unsicherheit zu wissen, was kommt eigentlich, das ist eine ganz schwierige Situation. Und darum sind, glaube ich, alle froh, dass wir jetzt ein bisschen die grossen Visionen und die ganz grossen Würfe stoppen und dass wir vielleicht hoffentlich, und da kommen wir sicher darauf zurück, in den ersten 2 Jahren sehr pragmatisch mal ein bisschen Führerschaft in kleinen Schritt versucht, aus der Krise zu kommen.
Aber pragmatisch heisst natürlich auch für die Wirtschaft ein bisschen weniger streng, weil auch wenn das so ganz dicke Gesetze sind, mit zum Teil Widersprüchen, es sind sicher strengere Regeln als vorher.
Es sind sicher strenge Regeln, aber auch da wieder, ich glaube, die Wirtschaft kann mit allen Regeln leben, aber man muss wissen genau, was es ist. Die Unsicherheit ist Gift, weil die Wirtschaft muss ja investieren. Und investieren heisst immer zuerst Geld raus und irgendwann kommt Geld rein, wenn man aber nicht weiss, was zwischen diesen zwei Punkten passiert, kann man auch nicht riskieren, das Geld eben zu binden.
Die Republikaner haben schon gesagt, dass sie zum Teil die Regeln wollen zurücknehmen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Können die denn das überhaupt?
Ja, das ist die ganz grosse Frage. Es ist sicher so, dass so das Gesundheitsgesetz, die 2400 Seiten, ist ja noch nicht genau das Konkrete, was wird passieren, sondern da braucht es nach bester Schätzung rund 200 neue Gesetze, die nachher genau bestimmen, was gilt. Also da braucht es nachher ein Gesetz für die Medikamentenabgabe, ein Gesetz für die Ärztezulassung, ein Gesetz für Zulassung für neue Medikamente, ein Gesetz für Spitex, ein Gesetz für Abrechnung in der Spital, also ganz viele Gesetze. Und die Gesetze werden ja im Kongress gemacht. Und dort haben ja jetzt die Republikaner im Repräsentantenhaus, das ist unser Nationalrat, eine grosse Mehrheit. Und zumindest können sie dort etwas anstossen. Das wird natürlich teilweise durch den Senat und dann durch den Präsidenten auch noch blockiert, wenn es notwendig ist. Aber sicher haben jetzt die Republikaner die Macht, etwas zu bewegen. Vorher haben sie nur reagieren und meistens haben sie mit einem Nein reagiert.
Also das heisst, die können doch jetzt den Kurs einige in den nächsten 2 Jahren beeinflussen?
Sie könnten beeinflussen. Und dann kommt die Frage, sind die beiden Parteien bereit, auf bestimmte Themen zusammenzuschaffen, oder wird es auf allem eine Blockade geben? Wenn beide Seiten beschließen Blockade, dann gibt es eine totale Blockade. Das Repräsentantenhaus kann immer Sachen vorschlagen, die im besten Fall noch im Senat durchgehen, dann zum Pult vom Präsidenten gehen. Der Präsident kann das Veto, also er verweigert die Unterschrift, das ist ein Veto. Es geht dann zurück in den Kongress, es braucht eine Zweidrittelmehrheit, das kommen die Republikaner nicht über. Das heisst, die Mittel sind da für eine komplette Blockade für 2 Jahre.
Das heisst, die grossen Reformprojekte, Finanzmarktreform, Gesundheitsreform, die könnten blockiert sein. Es war allerdings auch ein Versprechen gewesen, das der Obama gegeben hat. Also einige hat das Versprechen erfüllt. Jetzt wird er einfach daran gehindert, das tatsächlich umzusetzen. Der Abzug aus dem Irak hat er einige auch geschafft. Sind das die Versprechen, sind die, oder auch die Entscheidungen, sind die im Rückblick fürs Wahlvolk amerikanisch, sind die vielleicht die falschen Prioritäten gewesen, dass sie jetzt der Obama so abgestuft haben?
Ich glaube, es hat 2 Sachen. Das eine, vielleicht haben die Demokraten sie ein bisschen zu wörtlich genommen. Sie haben gemeint, sie kommen das Mandat über, um massive Sachen zu ändern. Wobei, wenn man zurückschaut, ist vielleicht die Abstimmung mehr darum gegangen, den Bush aus dem Weissen Haus zu vertreiben, als wirklich die Welt zu verändern. Und das Zweite, es haben schon sehr viele Bürger haben nicht erwartet, dass man mit so riesigen Schritten kommt. Man ist mitten in der Krise. Ich glaube, für Bürger ist es darum gegangen, Job, Job, Job. Habe ich noch eine Arbeit? Habe ich keine Arbeit mehr? Habe ich mein Häuschen noch? Habe ich mein Häuschen nicht mehr? Und der Obama hat dann das ganze erste Jahr an einem Thema, wo seit 50 Jahren die Leute folglos sich daran versucht haben, also der Gesundheitsreform, hat das ganze erste Jahr alle politischen Mitlohnen gehabt hat, hat er für die Gesundheitsreform eingesetzt. Und ich glaube, das haben ihm sehr viele so eben so ein bisschen die nicht Flügelwähler, sondern die mittleren Wähler haben ihm das übel genommen. Motto, ihr dort in Washington kümmert euch nicht um unsere Probleme, sondern ihr wollt die Welt verändern dort. Das ist nicht das, was wir in der Krise brauchen.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass es einem grossen Kommunikator Obama nicht gelungen ist, das auch zu vermitteln, oder? Der ist ja auch wegen dem gewählt worden, weil er so gut kann reden.
Ich glaube, das ist das grösste Wunder oder das grösste Mysterium ist, wie der Wahlkämpfer Obama, wo der charismatischste und kommunikativste Politiker war in einer langen Historie, auf einmal seine Mittel verloren hat. Das grösste Problem, das er aber hat, ist, sein grösster Erfolg ist das Bankensystem, also das Weltfinanzsystem zu retten. Und ich glaube, dort hat er eigentlich wahnsinnig viel Lorbeeren bekommen. Oder hätte er verdient. Aber er will selber nicht als Bankenretter dastehen, weil das nicht in seine politische Vision hineinpasst. Und darum hat er und seine Leute und auch die Demokraten als Ganzes haben eigentlich den grössten Erfolg, die Rettung vom Bankengesetz, völlig unter den Scheffel gestellt und gar nicht darüber diskutiert. Und nachher wird es schwierig, da wirklich Erfolg zu zeigen.
Also die Wall Street, die Banken hat man gerettet, die Main Street, die andere Wirtschaft, die steht sehr schlecht da, wenn man die Zahlen anschaut. Die Arbeitslosigkeit, die neuesten Zahlen, die gestern rausgekommen sind, 9,6%, ein bisschen mehr, aber es ist immer noch wahnsinnig viel. Also das heisst, für die Leute, für die Amerikanerinnen und Amerikaner hat sich eigentlich nichts verbessert, es ist im Gegenteil, es ist immer schlechter geworden. Also das weiss man ja, wenn es den Amerikanern nicht besser geht, dann wählen sie jemand anders. Der Obama hat eigentlich müssen wissen, dass das schief rauskommt.
Ja, das ist das andere Wunder, wieso er das nicht gewusst hat. Wenn man schaut, ja, er hat ein Stimuluspaket auch nicht da. Wobei das Stimuluspaket ist natürlich auch für den Demokraten das erste gefüllt worden mit allen Wünschen, die sie jemals gehabt haben. Man muss immer sagen, sie haben 1954 bis 1994, 40 Jahre lang, ungestört haben sie in dem Kongress können hantieren. Also vor allem das Repräsentantenhaus war 40 Jahre in demokratischen Händen gewesen. Und dann sind 12 Jahre lang Republikaner gekommen. Und die Republikaner waren auch nicht sehr bipartisan gewesen, wie auch die Demokraten vorher nicht, und haben den Demokraten doch sehr viele Schwierigkeiten bereitet. Und wo sie dann wieder an die Macht gekommen sind vor 4 Jahren, ist Time for Revenge. Oder? Mhm. Und das ist ein also Zeit für Drach. Oder? Mhm. Zeit, um alles wieder umkippen. Und das ist als erstes ein Stimulierungspaket reingekommen. Und darum auch ist das relativ wenig wirklich für die einfachen Bürger abgegangen. Es sind sehr stark demokratische Wünsche drin gewesen. Und wie Sie sagen, am Schluss, wenn man da unten ankommt, dann nicht nur in Amerika, ich würde sagen, die meisten Bürger sagen, geht es mir heute besser als vor 6 Monaten oder vor einem Jahr. Und in Amerika ist klar, dass die Antwort ist nein, und dann tut man halt die rausrühren, die jetzt an der Macht sind.
Und wenn man die Zahlen ein bisschen anschaut, eben die Schulden von den USA mittlerweile 13.500 Milliarden, die Armut ist so gross wie 1959, nicht mehr, laut einem offiziellen Bericht von den USA, dann haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von 19%. Das ist eine verlorene Generation. Da gibt es ja gar keine Perspektive mehr. Ist der amerikanische Traum ausgeträumt?
Ich glaube, die Zahlen sind so schlimm, wie Sie sagen. Man muss immer ein bisschen Perspektive tun. Also Sie können jetzt auf England, auf Griechenland, auf Spanien, Sie können von der Schuldung und von der Arbeitslosigkeit auch auf Japan, wie viele andere Länder es ist im Moment weltwirtschaftlich eine ganz schwierige Situation. Vielleicht Hoffnung, es ist immer das halb leer oder das halb volle Glas. Die Hoffnung ist, dass Amerika das wieder wird machen, was wir jetzt mehrmals gesehen haben in Amerika. Sind mehrmals ja für Bankrott erklärt worden. Wir denken nur an 1974 mit der Erdölkrise. Wir denken an die 80er Jahre mit dem Reagan, wo Japan ja Amerika sogenannt aufgekauft hat. Hat man gesagt, jetzt kommt nur noch Japan und Amerika ist wieder durch. Dann ist die E-Commerce-Bubble gekommen. Dann haben alle gesagt, haben wir gesehen, dass die Innovation in Amerika ist tot. Ich glaube, Amerika hat immer noch sehr, sehr viel, wo für eine positive Zukunft spricht. Das ist vor allem Flexibilität für die Leute. Flexibilität für die Ressourcen, wo man am richtigen Ort einsetzt und wo eben die neuen Industrien zum Stand kommen. Die Hoffnung ist auch, dass das mal passiert, aber ich meine, es ist klar, Amerika wird noch zuerst jetzt ein paar Jahre Herzbrot essen, bevor da vielleicht wieder die Sonne am Horizont aufkommt.
In der Schweiz war es ja nicht so einfach in den letzten zwei Jahren mit dem Obama. Wir haben da ziemlich viel Ärger gehabt, Stichwort UBS, Stichwort Bankgeheimnis auch. Wird es jetzt in den nächsten zwei Jahren ein bisschen ruhiger für uns?
Also vielleicht zuerst muss man mal sagen, das hat nicht viel mit dem Obama zu tun. Also die ganzen Probleme für die UBS haben unter dem Bush angefangen. Also die Bush-Regierung hat da Klagen gestartet. Es hat auch wenig mit Parteipolitik zu tun, sondern das ist eines von den wenigen parteiübergreifenden Themen. Sind Steuersünder, sind Kriminelle in Amerika und der Steuersünder ist etwas, was in beiden Parteien passiert. Ich glaube, das ist auch nicht etwas zwischen der Schweiz und Amerika. Es ist ein Amerika-internes Problem gewesen, wo die Amerikaner gesagt haben, wir wollen unsere Steuersünder fassen. Dann ist halt die UBS als exemplarischer Fall auf den Tisch gekommen und dann hat die IRS, also das ist die Steuerbehörde in Amerika, hat mit Freude an dem Objekt herumgearbeitet, einfach um eine weltweite Auswirkung im Kampf gegen die Steuerhinterzieher. Zum Glück ist der Sommer dann der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Amerika ratifiziert worden im Schweizer Parlament und mit dem ist das eine Problem draus. Sonst geht es der Beziehung sehr, sehr gut. Wenn man die Handelszahlen anschaut, wenn man Direktinvestitionen in beide Richtungen anschaut, wenn man auch das Ansehen für die Schweiz, es hat gerade eine Studie gegeben vor sechs Monaten für die Presence Switzerland, die zeigt, dass das Ansehen für die Schweiz in Amerika absolut unberührt ist. Also der Beziehung geht es eigentlich sehr, sehr gut. Und auch in Zukunft jetzt vielleicht geht es sogar noch ein bisschen besser, aber da ist eigentlich nichts kaputt gegangen. Die UBS-Geschichte ist ein Einzelfall gewesen, wo einfach per Zufall die Schweiz im Kreuz geführt war, aber es war nicht ein Angriff gegen die Schweiz gewesen.
Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Amerikaner bei den Schweizern, aber vielleicht auch bei ein paar anderen Staaten ein bisschen genauer anschauen als bei sich selber. Stichwort Steueroase, Delaware, Bundesstaat, ist immer noch Steueroase. Da sagt niemand etwas, oder? Auf die Schweiz hat man eingeschossen. Es ist eine Doppelmoral, die da herrscht. Also die Amerikaner schauen eben vor allem ins Ausland, aber nicht zu sich selber.
Sie müssen mir zuerst mal ein Land zeigen, wo die Doppelmoral nicht hat, weil in einer Demokratie ist es immer so, dass man lieber auf die losgeht, die nicht stimmen, als die stimmen. Zweitens, die Stelle, wo ja der Stab vom Vizepräsident, das hat dann vielleicht noch einen zweiten Grund, um ein bisschen wegzuschauen. Und drittens sind die Staaten ja formal, was muss ich immer noch sagen, es gibt ja die OECD-Richtlinien und die Schweiz hat sich immer mutig angestellt und hat gesagt, das gilt für uns nicht, wir wollen eine Ausnahme. In Amerika sagen sie, das gilt für uns selbstverständlich, einfach in der Umsetzung ist dann ein bisschen anders. Oder? Aber die amerikanischen sogenannten Steuerparadiese sind viel, viel weniger blatant in der formalistischen, auf der juristischen Seite. Aber es ist völlig klar, es ist eine bestimmte Doppelmoral. Aber wir können auf Japan, wir können auf China, wir können auf Russland, wir können auch Frankreich. Also überall hat es eine ganz bestimmte Doppelmoral, die immer wieder mal zum Tragen kommt. Und das ist halt vielleicht so ein Seiteneffekt für eine Demokratie.
Doppelmoral ist das eine. Das andere ist auch spezifisch Amerika, dass immer mehr Gesetze und Regeln auch für Firmen gelten oder für Bürger, die gar nicht mit Amerika etwas zu tun haben. Oder dass man zum Beispiel sagt, wenn ihr Geschäfte machen wollt mit dem Iran, dann dürfen die nicht mehr mit uns Geschäfte machen. Also die Extraterritorialität von den Gesetzen sozusagen, das ist ja auch eine absolut unfaire Sache. Da kann man sich gar nicht mehr dagegen wehren als Schweiz, als kleine Schweiz.
Da haben Sie völlig recht, aber das ist eben die Schweizer Sicht. Und ich bin ja auch, also mit der Schweizer-Amerikanischen Handelskammer tun wir da ja einige von diesen Sachen bekämpfen. Also es gibt da noch ein paar Gesetze, die auch in der Pipeline sind, wo werden wehtun. Aber aus amerikanischer Sicht sieht das ganz anders aus. Der Amerikaner sagt, ich mache nichts Extraterritoriales. Ich verlange nichts. Aber wenn ihr zu uns kommt und wollt bei uns spielen, dann müsst ihr unsere Spielregeln achten.
Kann man natürlich sagen, als grosses und wichtiges Land, oder?
Ja, genau, aber das ist ja nicht das Problem vom Amerikaner, dass er ein Viertel von der Weltwirtschaft ist. Aber aus amerikanischer Sicht, und ich habe so ein kleines Streichgespräch mit einem Senator vor einem Jahr, wo ich ihm eben gesagt habe, Jim Sensenbrenner, der da war, und da habe ich ihm das eben gesagt, also das ist ja extraterritoriale Anwendung, und hat er gesagt, no due respect, sir, ich bin überhaupt nicht einverstanden, es hat nichts mit Extraterritorialität zu tun. Wenn die Leute zu uns kommen wollen, sollen sie gleich spielen wie unsere Banken und unsere Industrie. Und wenn sie halt nicht in Amerika sein wollen, dann können sie machen, was sie wollen. Wir verlangen nichts von denen. Aber wenn sie zu uns kommen, dann müssen sie spielen. Und dass das natürlich im Effekt ist, wenn man eben Schweizer oder andere aus einem anderen Land kommt, dass man fast gezwungen ist, das zu machen. Das ist halt, das sind halt zwei Sichten. Das sind die beiden. Das ist eben das halbvolle und das halbleere Glas.
Oder eben das Schicksal vom Kleinstaat vielleicht. Es ist eine reine Machtpolitik, die Regeln und Gesetze. An die müssen sich die USA eigentlich gar nicht halten. Was rollt es in der Schweiz oder den Schweizer Firmen? Wie können wir als kleines Land, das eigentlich nicht so viel Macht hat, wie können wir unsere Interessen durchsetzen, trotz allem, gegenüber den USA zum Beispiel?
Also ich glaube, die Schweiz macht das sehr, sehr gut. Es hat zwei Seiten. Das eine ist, wenn wir als Firma, die dort operieren, dann nicht meinen, wir können mit den Schweizer Regeln und dem Schweizer Produkt und der Schweizer Organisation dort hin und den Amerikanern mal zeigen, wie man Wirtschaft macht oder wie man Qualität macht, sondern wenn man als Schweizer Firma oder als ausländische Firma nach Amerika kommt, ist das der grösste und zwar bei weitem, ist ein Viertel für der Weltwirtschaft, ist es der grösste Markt und auch der umkämpfteste Markt. Und dann muss man nach amerikanischen Spielregeln spielen. Es ist wie wenn der Rugby-Spieler aufs Fußballfeld kommt, dann muss er auch Fußballregeln haben. Und das Zweite ist halt sehr enge Kontakt. Und ich glaube, die Schweiz ist ja da im sehr engen Kontakt. Also als ganz kleines Land spielen wir weit überdimensionierte Rollen in Amerika. Sei das mit dem Präsidenten der UNO, sei das als Verteidiger für den amerikanischen Recht in Iran, sei das in sehr vielen Zusammenarbeiten auf diplomatischer Ebene, auf humanitärer Ebene, mit dem Roten Kreuz, mit Genf als Standort für sehr viele von diesen multinationalen Organisationen, wo die Amerikaner sehr, sehr bestimmend sind. Sagt das aber auch in der ganzen Forschungs- und Bildungsseite. Es ist einfach, als kleines Land muss man sich halt zuerst noch Mühe geben, vom Grossen gehört zu werden und mit dem Grossen kommunizieren und in Kontakt kommen. Man kann nicht darauf warten, dass die Amerikaner kommen schauen, was die Schweizer gerne
und
wollen.
Und die Schweizer sollten das vielleicht ein bisschen häufiger noch machen als in der Vergangenheit.
Auch da halb voll und halb leeres Glas. Ich glaube, also für die Grösse her tut die Schweiz eigentlich sehr, sehr viel und sie werden, also was unsere Regierung und unsere Diplomaten leisten in Amerika, ist natürlich weit beneiden für sehr viele andere Länder, dass wir immer noch ein bisschen mehr könnte haben und noch ein bisschen mehr könnte machen und darum wir auch immer ein bisschen mehr verlangen, ist klar, aber wenn man es anschaut, ist es schon sehr, sehr beeindruckend und bewundernswert, was unsere Regierung und unsere Diplomaten da leisten.
Martin Naville, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung viele Artikel und Interview gefunden mit Ihnen über Fragen rund um Amerika, aber über Sie persönlich eigentlich sehr wenig. Ich weiss, Sie sind 51, irgendwann ist gestanden, dass Sie 14.058 Titel auf Ihrem MP3-Player haben, dass Ihre beste Entscheidung im Leben war, dass Sie Ihre Frau geheiratet haben. Sie haben zwei Kinder, sind Jurist, aber sonst eigentlich sehr viel Zurückhaltung. Ist das bewusst so?
Ja, es ist bewusst, weil es geht ums Thema, es geht ja nicht um Person. Wenn man einen Schönheitswettbewerb gewinnen will, geht es um Person. Ich glaube, da geht es wirklich um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich finde die Schweiz das schönste und das angenehmste Land und Amerika ist aber vielleicht das interessanteste und dynamischste Land. Und es geht mir darum, Brücke zwischen diesen beiden Ländern ein bisschen mitzugestalten, dass man irgendwo kann in die Brücke noch ein paar Steine setzen kann, was im Interesse von beiden Seiten ist. Wir sind sowohl in den Grundwerten wie auch in den ganzen politischen Strukturen sind wir vielleicht die zwei ähnlichsten Länder der Welt. Wir sind auch in allen Ranglisten über Innovation, über Wettbewerbsfähigkeit in Schweiz und Amerika immer zu oberst. Also wir können miteinander sehr viel machen und darum ist das eine Passion, da an dieser Brücke ein bisschen mitzuschaffen und dann geht es gar nicht um Personen. Das könnten völlig andere auch machen und ich habe jetzt Glück, dass ich in dieser Position darf sein.
Also der Martin Naville als Brückenbauer zwischen diesen beiden Ländern. Vielleicht gibt es da gleich noch gewisse Sachen, die nicht beide genau gleich machen oder gleich verstehen. Darum muss man auch eben die Brücke bauen vermutlich. Sind Sie auch Lobbyist?
Ich bin ein bisschen Lobbyist, wenn man das so sagen will. Also ich definiere immer Lobbyist, Parlamentarier informieren. Man kann ja, es gibt vielleicht die andere Art, in vielen Ländern kann man die Parlamentarier auch zahlen. Das könnte man sowieso nicht. Also wir sind ein kleiner Verein mit wenig Geld. Also es ist, da kann man also nichts finanziell.
Haben Sie wirklich? Fast kein Geld? Seit 2500 Firmen aus der Schweiz und den USA
vertreten. Das gibt ein Jahresbudget für 2,3 Millionen. Also mit dem kann man nicht sehr viel anfangen. Und dann haben wir noch relativ hohe Ausgaben. Also das ist, da ist finanziell, kann man keinen Hebel ansetzen in der Politik. Aber die wichtigste Lobbyarbeit ist, Parlamentarier informieren. Und zwar knackig und hoffentlich auch eben fair informieren, nicht einseitig informieren. Parlamentarier haben alles Problem. Sie haben wahnsinnig viele Themen und sehr, sehr, sehr wenig Zeit und auch keine Hilfe. Während in Amerika ein Parlamentarier 30, 40 Mitarbeiter hat, wo ihm alles aufbereitet ist, das ist in der Schweiz nicht ganz so. Und ich glaube, darum ist Lobby in der Schweiz, hat nichts mit Beeinflussung zu tun, sondern einfach mit fair informieren, dass überhaupt parlamentarische Chancen haben, faktenbasiert und nicht nur irgendwie klischeebasiert zu entscheiden.
Jetzt gibt es einerseits die Schweizer Situation, andererseits die amerikanische Situation. Sie sind Brückenbauer dazwischen. Wenn es hart auf hart kommt, für welches Land schlägt denn Ihr Herz mehr? Für die Schweiz oder für Amerika?
Also bis jetzt ist noch nie hart auf hart gegangen, aber sonst natürlich schon Schweizer. Also ich bin Schweizer, ich bin nicht Amerikaner. Ich bin sehr gerne in Amerika. Es hat viele Sachen, die mich natürlich auch nerven in Amerika. Das ist klar, ist nicht alles. Also zum Beispiel die ganze Immigration und die ganze Sicherheit, Haftungssachen. Also wenn wir jedes Mal, wenn wir aus dem Flugzeug steigt, heisst Watch your step, also passen Sie auf, wo Sie hingehen. Es gibt schon ein paar Sachen, die wahnsinnig nerven. Aber auf der anderen Seite die Offenheit. Für die Amerikaner ist das Money immer besser. Sie versuchen Sachen, wenn sie bankrott gehen, ist kein Problem. Das bewundern wir Leute, die Initiativen ergreifen, die einmal auf die Nase fallen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie man die Leute machen lässt. Während eben das Einzige, was mich halt in der Schweiz immer stört, ist, wenn man etwas versucht, dann kommen da alle Gründe, wieso man etwas nicht machen sollte. In Amerika hört man halt viel mehr alle die Gründe, wieso man etwas versuchen sollte. Und man wird auch bewundert, wenn man es versucht hat, auch wenn man gescheitert ist.
Also ich sehe, Chef von der schweizerisch-chinesischen Handelskammer und so, das wäre für Sie nie eine Option gewesen. Es muss die amerikanische sein.
Ja, ich habe auch keinen Bezug. Ich habe in Amerika in 3 Episoden als Student, als junger Banker, als Unternehmensberater gelebt. Und darum habe ich einen grossen Bezug. Ich glaube, auch nach etwa 6 Jahren in Amerika leben, versteht man genug, dass man es nicht ganz versteht, wie verschieden die sind. Aber man versteht wenigstens, was die Unterschiede sind. Vor allem eben nach einer bestimmten Zeit versteht man das halt, wenn ein Amerikaner im ersten Stock abmacht, dass das Erdgeschoss ist, nicht der erste Stock. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo man muss ein bisschen im Blut haben, wo man muss begeistert sein. Ich finde China wahnsinnig interessant, aber ich habe keinen Bezug zu China und darum könnte ich das nicht.
Die schweizerisch-amerikanische Handelskammer, die kümmert sich ja nicht nur um die amerikanisch-schweizerischen Beziehungen, sondern es ist auch eine Art Interessensorganisation für die internationalen Multis, also die ganz grossen Firmen, die in verschiedenen Ländern tätig sind und ihren Sitz in der Schweiz haben oder zumindest in Europa sitzt. Da gibt es ja immer mehr, die in die Schweiz kommen. Seit 2003 sind das 270 Firmen. Ich sehe gerade letzte Woche, hat man lesen, dass Coca-Cola seinen Europasitz auch zu uns verlegen wollte. Was ist eigentlich wichtiger bei so einem Entscheid? Sind es die tiefen Steuern für die Firma oder sind es die tiefen Steuern für den Firmenchef?
Also der Entscheid ist nicht Steuern. Es gibt ein paar Ausnahmen, über die man sicher redet, eben die, die fast nichts kommen, aber so Firmen wie Procter & Gamble, die 2500 Leute da hat, oder ein Dow mit 800 Leuten in Horgen, oder all die anderen Headquarters, die eben mit Hunderten von Leuten da sind, ist die Steuern ein wichtiges Element natürlich, aber es ist viel wichtiger, ist die ganze politische Stabilität. Man investiert für 10 bis 15 Jahre, man will wissen, was in den nächsten 10 bis 15 Jahren passiert. Es ist das ganze Personalwesen. Kommen wir die Leute über, die mehrsprachig sind und international orientiert und etwas können? Es ist auch das Personalrecht. Also können wir Leute auch, wenn man wieder reorganisiert, wieder Leute entladen oder nicht? Das ist ganz wichtig. Je einfacher man kann entlassen, je einfacher kann man Leute anstellen. Es ist aber auch, kommen unsere Manager gerne da. Das hat sicher wieder etwas mit den Steuern zu tun, aber nicht nur. Also die Leute schätzen das sehr. Also wenn ein Manager die Wahl hat, irgendwo in Genf oder in Zürich zu wohnen oder dann aber in Krakau oder in Bangalore, ist es relativ einfach.
Es gibt noch London oder Paris oder sonstige.
Auch London und Paris ist relativ schwierig. Und es ist einfach das gesamte Paket. Je nach Industrie hat sich etwas anderes. Es ist auch der Zugang zu der ETH. Also dass Google da ist mit den 700 brillantesten Köpfen, es gibt weltweit, hat sicher sehr stark mit der ETH zu tun, dass der IBM 100 Millionen in das weltbeste Nanotech-Center investiert, gerade im Moment im Bau in Rüstlingen. Hat auch sehr, sehr stark eben mit dem Zugang zu ETH. Im Welschland ist Zugang zur EPFL, zu den anderen universitären Gremien. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Paket und Steuern sind einfach notwendig, tiefe Steuern, weil die Schweiz ist einer der teuersten, wenn nicht der teuerste Platz, um so etwas zu machen. Und dass es sich überhaupt betriebswirtschaftlich rechnet, müssen tiefe Steuern an. Wenn wir durchschnittliche Steuern haben in Europa, dann ist es viel zu teuer in der Schweiz und dann rechnet sich trotz allen Vorteilen einfach nicht mehr.
Okay, die Steuern als ein Element im ganzen Mix. Aber es gibt gewisse Firmen, die in die Schweiz kommen, wo natürlich die Steuern eine viel, viel wichtigere Frage sind als auf andere Faktoren. Man hat in letzter Zeit vor allem so im Ölbereich Firmen gehabt, die sich in der Schweiz angesiedelt haben. Transocean zum Beispiel oder auch andere wie Noble, Weatherford etc. und so. Wir haben ein kleines Problem gehabt, ja, mit dem Missbrauch vom Bankgeheimnis, oder? Das ist zur Hypothek vom Finanzplatz Schweiz geworden, jetzt die Holding- und Briefkastenregelung. Das könnte ja auch zu erfallen werden für den Standortwettbewerb für die Schweiz, oder?
Das ist richtig. Ich glaube, was man einfach muss wissen, ist, 95% der Firmen haben europäische Headquarter oder irgendwelche regionale Zentren für irgendetwas und die sind absolut richtig strukturiert, die sind nicht da zum Steuern.
Aber bei den Banken ist es ja so gewesen, dass die meisten ihre Steuern gezahlt haben und es sind auch nur ein paar gewesen, die nicht gezahlt haben.
Oder? Ja, das können wir vielleicht einmal offen lassen. Ob das auch so 95,5 gewesen sind, ich nehme an, es ist die Zahl für die Versteuerten, das ist ein bisschen weniger gewesen. Aber für die andere Sache ist jawohl, es gibt sogenannte Inverts, das sind Leute, die das Welthauptquartier mit einem Dutzend Leuten hin und her schieben und dann gehen sie auf Cayman und dann gehen sie auf Bahamas und dann kommen sie mal in die Schweiz. Und das ist nicht gut für die Schweiz, weil das ist wirklich ein legaler Missbrauch von einem Loophole, also von einer Schwachstelle von unserem System. Wir können so einer Firma nicht verbieten, da nicht zu kommen, aber es ist klar, es ist im Sinn von einer vernünftigen Besteuerung von so einem Unternehmen, macht das eigentlich nicht viel Sinn. Und es ist jetzt, das ist schon der nächste grosse Trend, ist, dass man anschaut, wo fallen Gewinne an. Und in Amerika hat es jetzt diesen Sommer eine grosse Aktion gegeben, wo man als Parlament sich informieren lassen hat, dass eben Gewinne überproportional anfallen dort, wo tiefe Steuern sind bei diesen grossen Gesellschaften. Und das ist sicher ein Druck, das nennt man Transfer Pricing, also zu welchem Preis tun wir Leistungen hin und her schieben innerhalb vom Konzern, wo eben die Hochsteuerländer, und Amerika ist ein Hochsteuerland, in der Gesellschaftssteuer, dass eben die Hochsteuerländer wie auch Deutschland und Frankreich und andere werden dafür sorgen, dass mehr Gewinn ihren Ländern anfällt für Leistungen, die in ihrem Land passiert sind.
Und da laufen wir wieder in Fallen rein, weil natürlich vermutlich viel da versteuert wird mit dem Trick, oder, dass man das in der Schweiz, der Schweiz anrechnet. Und wenn der Druck aus dem Ausland kommt, dann haben wir wieder das Problem.
Das Richtige, wobei das ist dann nicht Schweiz, zwischen der Schweiz und anderen Ländern, sondern da kommen die Firmen ein Problem über, weil sie einfach anderen Orten höher besteuert werden und irgendwann macht es keinen Sinn mehr, dass sie in der Schweiz zahlen, werden dann vielleicht wieder gehen und das Welthauptquartier wieder an einen anderen Ort zu bringen. Also die meisten von denen haben das Welthauptquartier in den letzten 10 Jahren 2 bis 3 Mal verschoben und ich glaube nicht, dass das ein Problem wie zwischen den Ländern, sondern das ist ein Problem, wo dann die bestimmten Firmen mit ihren Steuerautoritäten in verschiedenen Ländern haben.
Sie sind nicht Standortförderer per se, das sind andere Leute, aber sie tun sich auch um die Problematik der Steuern kümmern. Ich habe diese Woche in der Financial Times, in der Lieblingszeitung der Manager, jetzt eine Beilage von einem Beratungsunternehmen. Dort sind sie auch prominent drin vorgekommen und haben den Steuerwettbewerb gelobt. Wenn die Firmen nach dem Standortförderer oder irgendwie, wenn sie hier in der Schweiz sind, bei ihnen vorbeikommen, sagen sie dann, wenn es so eine ist, eben, wo wir vorher hatten, wo einig das nur ein bisschen beschisst und so, sagen sie dann, ihr müsst gar nicht kommen, wenn auch nicht, oder? Wie reagieren sie da?
Nein, das nicht. Ich meine, wenn sie kommen wollen, dann erkläre ich ihnen erklären, dass eben das nicht unbedingt gut gesehen wird. Es hat eine gegeben, die einen grossen Auftritt machen in der Schweiz mit sehr viel Werbung und alles. Und ich habe dann gesagt, vielleicht lieber ein bisschen hinter dem Horizont bleiben, weil das ist jetzt nicht etwas, wo man unbedingt an die grosse Glocke sollte hängen. Es ist absolut legal, es ist erlaubt. Und darum kann man das nicht zurückheben. Aber wieder, das sind wirklich wenige. Also wir reden da von 6-7 Firmen, 470. Die anderen kommen wirklich da hin, bringen hochqualitative Arbeitskräfte und sehr viele Leute anstellen in der Schweiz, kreieren Clusters, wo andere Firmen wieder anziehen, wo Forschung und Entwicklung machen, wo sehr viel Know-how in unsere Wissensgesellschaft hineinbringen. Und eben zu allergrössten Teil, also wir reden da eben von 98% von diesen Firmen, sind für die Schweizer Volkswirtschaft sehr, sehr wertvoll. Und eben, man redet immer halt, es gibt immer die Ausnahmen.
Also ich schließe das Fazit, Sie können weiterhin gut schlafen. Also es ist nicht eine Problematik, wo können Sie das gleiche Ausmaß annehmen, wie die ganzen Steuerdelikte oder Steuersachen, die wir jetzt haben mit Europa und damit.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Schauen wir zum Schluss noch ein bisschen führen. Präsidentschaftswahl, nochmal zum Eingangsthema zurück, 2012. Herr Naville, auf wen setzen Sie da? Wer wird neuer Präsident?
Also wissen Sie, 2 Jahre ist eine ganz, ganz lange Zeit, wie man in den letzten 2 Jahren gesehen hat. Ich setze aber nach wie vor auf den Barack Obama. Er ist, hat persönlich immer noch sehr, sehr viel Goodwill in Amerika, sehr viel Sympathie. Und zweitens hat halt ein Präsident aus dem Weissen Haus hat eine Plattform, wo er kann unendlich Werbung machen für sich während dem Wahlkampf, während Kandidaten alles müssen zahlen. Und drittens haben die Republikaner im Moment noch keine wirklichen Aushängeschilder. Sarah Palin ist, hat sehr viel Negativnoten auch und hat ein paar sehr, sehr grosse Fans. Ich glaube nicht, dass sie Kandidatin wird. Ich erwarte einen Gouverneur. Es gibt ein paar sehr, sehr interessante Gouverneure, die ihren Staaten, die ja Grösse haben von einem mittleren europäischen, Land, die dort als Regierungschef sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Und ich erwarte einen von diesen Gouverneuren aus Mississippi, aus Minnesota, aus Texas, aus New Jersey, wo alles sehr, sehr interessante Leute sind, die jetzt eben werden sehen, in den nächsten 6 Monate werden entweder an die Oberfläche kommen oder nicht.
Also es bleibt absolut spannend in den USA. Martin Naville, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Soltermann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.